RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 22 Uhr. Im Studio Arne Sprung. Guten Abend. Kalifornien will gegen den von US-Präsident Trump angeordneten Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles eine einstweilige Verfügung beantragen. Trump habe die Souveränität des Bundesstaates mit Füßen getreten, sagte Kaliforniens Generalstaatsanwalt Bonta zur Begründung. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass, warf Trump vor, die Proteste durch die Nationalgarde erst so richtig angefacht zu haben. In San Francisco wurden bei Protesten gegen die Abschiebung von Migranten etwa 60 Menschen festgenommen. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Das hatten beide Seiten Anfang des Monats in Istanbul bei direkten Verhandlungen vereinbart. Lilia Becker.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befinden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem besseren Schutz der Weltmeere aufgefordert. Zur Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, es müssten geschützte Meeresgebiete in internationalen Gewässern eingerichtet werden. Illegale Fischerei, Plastikverschmutzung und steigende Meerestemperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme und auch die Menschen. Frankreichs Präsident Macron zeigte sich zuversichtlich, dass genug Länder eine Schutzvereinbarung ratifizieren. Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts Damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat sein Literaturagent bestätigt. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts erst locker bis gering bewölkt und meist trocken. Später von Nordwesten mehr Wolken und in der Prignitz erste Tropfen. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Aktuell sind es 18 Grad in Berlin-Adlershof. Frankfurt-Oder meldet 16 Grad, Cottbus 17.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 4 Kilometer Stau. Die A13 Berlin Richtung Dresden ist zwischen Großräschen und Klettwitz nach einem Unfall gesperrt. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuner nach einem Motorradunfall gesperrt. Dadurch 2 Kilometer Stau ab Diemelstadt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus den Studios des NDR in Hamburg. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenklever. Die Lage in der kalifornischen Metropole Los Angeles heizt sich weiter auf. Um die Situation zu entschärfen, verhängten Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt. Wie die örtliche Polizeibehörde auf der Plattform X mitteilte, ist das betroffene Gebiet unverzüglich zu verlassen. Aus Los Angeles, Susanne Peterson.
Los Angeles brodelt. Auch am dritten Tag der Proteste ist eine Entspannung der Situation nicht in Sicht. Mit Rauchgranaten und Schlagstöcken geht die Polizei gegen Demonstranten vor. 56 Festnahmen gab es über das Wochenende, sagt der Polizeichef von Los Angeles. Die Zahl der bisherigen Festnahmen ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Überall in den sozialen Medien, auf Privatkameras und iPhones gibt es Videoaufnahmen von dem, was passiert ist. Wir werden dem sehr aggressiv nachgehen.
very aggressively.
Dass die Lage überhaupt eskaliert ist, schreiben Verantwortliche in Kalifornien US-Präsident Trump zu. Der ließ am Samstagabend 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisieren. Etwa 300 sind nun im Einsatz, einige in Kampfmontur. Der Präsident droht mit Maßnahmen gegen Demonstranten, die Einsatzkräfte bespucken. Ich habe ein kleines Statement. Sie sagen, sie spucken, wir schlagen zu. Und ich habe ihnen gesagt, dass niemand unsere Polizisten anspucken wird. Niemand wird unser Militär anspucken. Die Bürgermeisterin von Los Angeles appelliert derweil an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Es ist angemessen, zu protestieren und seine Ängste und Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist nicht angemessen, dass es zu Gewalt kommt. Und ich möchte nicht, dass die Menschen ins Chaos stürzen, das meiner Meinung nach von der Regierung völlig unnötig verursacht wird. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein US-Präsident gegen den Willen eines Bundesstaats direkt eingreift.
Susanne Peterson berichtete. Angespannte Lage also in Los Angeles. Inzwischen soll es auch Proteste in San Francisco geben. Ich habe unseren Reporter Andreas Hein in Los Angeles gefragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Ja, diese Proteste, die gibt es seit Freitag und ausgelöst wurden sie durch Razzien der Einwanderungsbehörde. Die arbeitet auf Geheiß des Präsidenten, also damit hat zum Beispiel die Polizei hier vor Ort und auch die Regierung in Kalifornien gar nichts zu tun. Und dann kursierten da einige Videos im Netz von vermeintlichen Einsätzen dieser Einwanderungsbehörde ICE. Und das hat bei vielen so ein Gefühl von Hetzjagd ausgelöst. Ja, und deshalb wurden dann am Anfang Fahrzeuge der Einwanderungsbehörde belagert. Die sind auch nicht besonders gekennzeichnet. Und damit ging das dann los am Freitag. Und diese Proteste haben sich jetzt eben übers Wochenende fortgesetzt und gipfelten dann in einer Massendemo in Downtown Los Angeles. Gefährlich, ja, gefährlich ist die Situation nur dort, wo im Grunde Gefährliches passiert, also wo randaliert wird oder Feuerwerkskörper in Menschenmassen gezündet werden.
Ist denn ganz Los Angeles betroffen?
Nein, ganz und gar nicht. Also es ist nicht so, dass die ganze Metropole oder Stadt hier im Ausnahmezustand ist. Die Proteste, die spielten sich in einem sehr kleinen Bereich in Downtown ab, dort allerdings sehr eindrucksvoll. Also wir kennen ja diese Bilder von Rauchbomben, Gummigeschosse flogen umher. Am Ende brannten 5 Robotaxis aus, also diese selbstfahrenden Fahrzeuge. Die wurden von gewaltsamen Demonstranten dann festgesetzt, beschmiert, zerstört, angezündet. Es ist aber auch so, dass sehr, sehr viele Menschen ganz friedlich demonstriert haben und die allermeisten, die sind auch gestern und in den vergangenen Tagen hier ihrem Alltag nachgegangen. Also mit Shopping, mit einer Pride-Parade oder waren am Strand. Also es ist nicht eine Stadt im totalen Ausnahmezustand.
Was glauben Sie, will Trump politisch erreichen, wenn er die Nationalgarde schickt und sich mit dem Gouverneur anlegt? Will er von seinen aktuellen Schwierigkeiten ablenken?
Ja, vor allen Dingen erweckt es den Eindruck, er will die Muskeln spielen lassen und so schätzen das sehr viele ein. Er will seiner harten Hand Nachdruck verleihen, was diese Einwanderungspolitik angeht. Deshalb haben ja auch diese Razzien und Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE stattgefunden. Und er lässt da nicht locker und deswegen schickte er eben auch die Nationalgarde direkt über den Kopf des kalifornischen Gouverneurs hinweg, um zu sagen, ihr in Kalifornien habt's nicht im Griff, ich weiß schon, was gut ist für unser Land.
Wir haben schon mal kurz gestreift, wer genau demonstriert da? Ist das der amerikanische Normalbürger oder doch die extreme Linke?
Es sind sehr, sehr viele, die sich hier in der Stadt wohlfühlen und wollen, dass das so bleibt. Aber diejenigen, die für diese ja starken, krassen Bilder verantwortlich sind, die um die Welt gehen, die sind sicher anders. Der Polizeichef spricht sogar von ja professionellen Protestlern, also welche, die extra kommen, um Unruhe zu stiften. Die Masse der Leute, die demonstrieren, tun das friedlich. Aber die, die für die starken Bilder sorgen, das sind eben die, ja, die Gewalt mit in diese Stadt bringen und Unruhe stiften.
Spricht denn grundsätzlich was dagegen, gegen illegale Einwanderer vorzugehen?
Ja, was hier viele Menschen stört, ist sicher die Art und Weise, wie das passiert. Weil sehr, sehr viele Menschen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, sind hier integriert, leben seit vielen Jahren hier, gehen ihren Jobs nach, sind mit den Familien da, sind befreundet, also sind einfach mittendrin im Leben hier. Und genau da widersprechen sich ja auch der Gouverneur von Kalifornien und Präsident Trump und auch die Bürgermeisterin hier von L.A. sagt immer, wir lassen uns hier nicht spalten, wir leben hier gemeinsam in der Stadt und sogar die Polizei, die sagt, wir schützen euch, wir fragen nicht nach eurem Aufenthaltstitel, wenn es um eure ganz normalen Rechte hier als Menschen geht.
Ist abzuschätzen, was in den kommenden Tagen passieren wird?
Zumindest sind weitere Proteste angekündigt, auch in anderen Städten. Das heißt, das Thema bleibt bestehen und es wird sich womöglich noch ausweiten. Und unter Umständen passiert das, was der kalifornische Gouverneur prognostiziert hat. Die Präsenz der Nationalgarde, die führt nur noch dazu, dass sich die Situation noch weiter aufheizt. Und das ist das Letzte, und so spricht es auch die Bürgermeisterin hier immer, das ist das Letzte, was diese Stadt und die Region braucht, eine aufgeheizte Stimmung.
Kann sich der Gouverneur gerichtlich gegen Trump zur Wehr setzen? Wird darüber nachgedacht?
Das tut er, ganz konkret. Er will jetzt prüfen lassen, ob das überhaupt rechtens ist, dass sich Donald Trump über ihn hinwegsetzt. Denn bisher war es so, in den ganz, ganz seltenen Fällen, wenn die Nationalgarde eingesetzt wurde, dass das immer in Abstimmung der Regierung vor Ort, also des Gouverneurs, passierte und nicht über seinen Kopf hinweg.
Andreas Hein in Los Angeles. Russland und die Ukraine haben damit begonnen, weitere Gefangene auszutauschen. Insgesamt sollen jeweils 1200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren. Der Austausch geht zurück auf die Verhandlungen, die beide Seiten Anfang Juni in Istanbul geführt hatten. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an. Darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
China. Das Land der Mitte und der Rätsel. Weltmacht auf der einen, weitgehend unbekannt auf der anderen Seite. Wie ticken die Chinesen? Wie leben sie und wovon träumen sie? Im Podcast Weltmacht China blicken die ARD-Experten und Expertinnen auf und in das Land.
Uns geht es nicht um schnelle News, sondern um einen detaillierten Blick auf verschiedene Themen, die Land und Leute in China beschäftigen.
Aber auch Themen, die uns hier in Deutschland mit China verbinden, direkt oder indirekt. Mit Analysen und Kompetenz wollen wir Fakten, Klischees und unerzählten Wahrheiten auf den Grund gehen.
Welt macht China. Zu hören in der ARD Audiothek. Jetzt die ARD Audiothek App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
ARD-Infonacht.
Der Ukraine-Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft der NATO setzt das Bündnis merklich unter Druck. Bei seinem Besuch in London hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte eine massive Aufrüstung der Luftverteidigung gefordert. Die Luft- und Raketenabwehr der NATO brauche einen Zuwachs um 400%. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch:
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern
we will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Rebecca Barth berichtete. Heute ist die UN-Ozeankonferenz in Nizza unter dem Motto Unser Ozean, unsere Zukunft gestartet. Die Themen sind neben Plastikverschmutzung und nachhaltiger Fischerei auch, wie bleibt unser Ozean gesund? Denn Ozeane nehmen einen großen Teil der menschengemachten Treibhausgase auf. Aber was den Klimawandel abpuffert, kann den Tieren und Pflanzen, die dort wohnen, womöglich schaden. Gäbe es aber Möglichkeiten, das CO2 wieder aus dem Meer zu bekommen? Und könnte das vielleicht sogar dem Klima helfen? Jasmin Appelhans vom ARD-Kompetenzcenter Klima berichtet.
Ungefähr ein Viertel der von uns produzierten Emissionen werden langfristig im Meer gebunden, so die Berechnung des Berichts Global Carbon Budget im November. Das liegt an einfachen physikalischen Prinzipien, erklärte Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Der Ozean nimmt CO2 auf, solange die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre höher ist als im Ozean. Das ist im Prinzip das chemische Gleichgewicht, das da angestrebt wird von den beiden Systemen, und solange wird CO2 aufgenommen.
Das ist für das Klima zunächst einmal positiv, denn dadurch werden viele Folgen des Klimawandels abgepuffert. Für die Lebewesen im Meer hat das viele CO2 allerdings ernste Konsequenzen, denn es reduziert langfristig den pH-Wert des Wassers. Das Meer wird immer saurer. Besonders für Tiere wie Muscheln, Seesterne und Krebse kann das problematisch werden. Denn wer einmal einen Wasserkocher entkalkt hat, weiß, Säure greift Kalk an und der Panzer, Schalen und die Skelette dieser und vieler weiterer Tiere enthalten Kalk. Auch wenn es Lebewesen wie Krebse zu geben scheint, die die sogenannte Ozeanversauerung besser wegstecken als andere, wie die besonders betroffenen Seesterne, für die Ökosysteme im Meer insgesamt ist diese Entwicklung problematisch. Und auch für das Klima selbst sind die hohen CO2-Konzentrationen ein Problem. Denn je mehr CO2 wir ausstoßen, umso weniger davon kann das Meer dann aufnehmen.
Die CO2-Aufnahmefähigkeit wird reduziert tatsächlich auch durch die Aufnahme selbst. Das heißt, die Carbonatgleichgewichte im Ozean verschieben sich in so einer Weise, dass je mehr CO2 der Ozean schon aufgenommen hat, umso weniger kann er in der Zukunft aufnehmen.
Dadurch schreitet die Klimaerwärmung dann noch ein wenig schneller voran. Verheißungsvoll klingt deshalb die Möglichkeit, technisch CO2 aus dem Meerwasser zu entfernen, um so den CO2-Speicher gewissermaßen wieder freizumachen. Eine solche Methode entwickelt das Projekt SeaCure der Universität Exeter in Großbritannien. Die Idee? Das Wasser wird stark angesäuert, um es in einzelne chemische Komponenten zu sortieren und so das CO2 vom Meerwasser zu trennen. Das erfolgt nicht mit Chemikalien, sondern mit Strom. Und genau das stellt eine der größten Herausforderungen dar, so der Projektleiter und Meeresklimatologe der Universität Exeter, Paul Halloran. Denn der Stromverbrauch ist bisher noch enorm hoch.
Unserer Meinung nach ergibt es noch keinen Sinn, die Methode anzuwenden. Zumindest nicht in Ländern, die keinen Überschuss an erneuerbarer Energie haben. Andernfalls müsste man für diese Art von Aktivitäten eine eigene erneuerbare Energieversorgung aufbauen.
Und auch andere Probleme bringt die Methode mit sich. Denn zum Beispiel ist ein konstanter Wasserfluss nötig, um ständig frisches, unbehandeltes Wasser in die Anlage zu pumpen. Es kämen also nur wenige Standorte weltweit überhaupt in Frage, an denen das CO2 abgeschieden werden könnte. Auch was genau mit dem CO2 geschehen soll, wenn es abgespalten ist, ist noch weitgehend unklar. Denn es gibt kaum Anlagen, in denen CO2 unter dem Meer oder an Land gespeichert werden kann. Und auch für die Meeresbewohner könnte sich diese Methode als teilweise fatal entpuppen. Denn nicht nur würden sämtliche im Wasser befindlichen Lebewesen bei der Behandlung wohl abgetötet, auch das Problem der Ozeanversauerung wird dadurch zunächst nicht gelöst, sondern in die entgegengesetzte Richtung verschärft. Zwar würde mit der Zeit der pH-Wert ausgeglichen. Erst einmal entfernt die Methode aber so viel CO2 aus dem Meer, dass es für die Organismen auch wieder problematisch werden könnte. Andere technische Möglichkeiten zum direkten Entfernen von CO2 aus dem Meer funktionieren ähnlich wie die Methode von SeaCure. Noch jedenfalls scheinen technische Verfahren also keine sinnvolle Option zu sein. Dennoch sei der Ozean ein solch effektiver CO2-Speicher, dass verschiedene Möglichkeiten, ihn noch zu verbessern, auch untersucht werden sollten, so Paul Halloran.
Und der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A37 Hannover Messe Burgdorf. Zwischen Kreuz Buchholz und Beinhorn kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A37 Hannover Messe Burgdorf zwischen Kreuz Buchholz und Beinhorn ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Wenn es zu einer Straftat kommt, entscheidet meist ein Gericht über Schuld und Strafe. Doch es gibt auch einen anderen Weg, den Täter-Opfer-Ausgleich. Hier begegnen sich Täter und Opfer direkt, sprechen über das, was passiert ist und suchen gemeinsam nach einer Wiedergutmachung. Doch dieser Täter-Opfer-Ausgleich wird immer seltener genutzt. Warum? Sarah Böttcher berichtet aus Sachsen.
Es ist ein mögliches Szenario. Ein junger Mann schlägt betrunken einen Bekannten auf einer Party zusammen und bekommt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Stimmen beide Seiten einem Täter-Opfer-Ausgleich zu, treffen sie sich noch einmal, zusammen mit einem Vermittler, der das Gespräch begleitet. Am Ende einigen sie sich auf eine Entschuldigung und 10 Stunden Anti-Gewalt-Training. Das Verfahren wird eingestellt. So oder so ähnlich läuft ein sogenannter TOA ab. Für Ulrich Weinhold ist das eine große Chance. Er ist Rechtsanwalt bei Seehaus e.V., einem Verein, der sich für Opferhilfe und Prävention einsetzt. Weinhold führt selbst Täter-Opfer-Ausgleiche durch.
Mancher Täter versteht überhaupt erstmal bei solch einer Begegnung, was er eigentlich angerichtet hat, was das beruflich oder familiär für Folgen hatte für das Opfer. Der denkt ja nur an seinen Wohnungseinbruch oder an die Körperverletzung, die er vielleicht auf dem Volksfest begangen hat. Dass da also jemand dann wochenlang stationär war, dass der Erholungsurlaub im Sommer ausgefallen ist, das hat mancher Täter überhaupt nicht auf dem Schirm.
Und auch Opfer könnten durch den Ausgleich besser verarbeiten, was ihnen passiert sei. Trotzdem sagt Weinhold, bundesweit werde der TOA in weniger als 5% aller geeigneten Strafverfahren genutzt. Geeignet sind solche Fälle, in denen beide Seiten grundsätzlich bereit für einen Ausgleich sind und eher mittelschwere Straftaten wie Diebstahl oder Sachbeschädigung. In Sachsen gäbe es keine offiziellen Zahlen der Täter-Opfer-Ausgleiche, kritisiert der Rechtsanwalt. Der Freistaat sei zwischendurch sogar Schlusslicht gewesen. Für den Rückgang sieht Weinhold vor allem 2 Gründe.
Die Überlastung von Staatsanwaltschaften mag da eine Rolle spielen, aber vor allem ist der Täter-Opfer-Ausgleich hier in Sachsen noch viel zu unbekannt. Man kennt es einfach nicht.
Auch in Sachsen-Anhalt zeigt der neueste Jahresbericht vom Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung, im vergangenen Jahr seien die Fälle von rund 900 auf knapp 590 gesunken. Sprecherin Jennifer Schmidt vermutet, dass das auch am Generationenwechsel in den Staatsanwaltschaften liegt. Deshalb ist sie dafür,
wenn wir den Täter-Opfer-Ausgleich auch in die Ausbildungsgänge bringen könnten, also ins Studium beispielsweise, genauso wie auch bei der Polizei, um das präsenter zu machen, um auch die jungen Kolleginnen und Kollegen da einfach besser zu informieren, dass es das gibt und wie man das am besten anwenden kann.
Klaus Thewes sieht es ein bisschen anders. Er ist Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg und meint, der Täter-Opfer-Ausgleich werde in Sachsen-Anhalt gar nicht so selten genutzt. Aber es gäbe eben insgesamt weniger Fälle, auch bei den allgemeinen Verfahren. Der Rückgang der TOA habe für ihn deshalb auch demografische Gründe.
Die Anzahl der Jugendlichen wird geringer. Die Jugendkriminalität hat sich bei uns nach unserer Zählung in den letzten 20 Jahren halbiert. Und damit einhergehend gibt es auch immer weniger Fälle, die im Jugendbereich für einen Täter-Opfer-Ausgleich geeignet sind.
Und auch in Zukunft könnten sich bestimmte Fälle weniger eignen, sagt Klaus Thewes. Zum Beispiel im Bereich der Cyberkriminalität. Da sei es schwierig, beide Seiten überhaupt zusammenzubringen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Nun nimmt er den Tennisschläger wieder in die Hand. Ina Kast.
Ja, und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart. Dort wird auf Rasen und nicht wie in Paris auf rotem Sandplatz gespielt. Bevor Zverev ins Turniergeschehen eingreift in dieser Woche, muss er aber erstmal noch die Enttäuschung der French Open hinter sich lassen. Stefan Kerstold berichtet.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinalaus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt. Ich glaube, meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle. Moutet ist auch ein bisschen Showman. Das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten. Ich möchte mich selber natürlich für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das zweite Grand-Slam-Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof hat für Jan-Lennard Struff schon mal gut begonnen. Er bezwang den Italiener Arnaldi heute glatt in 2 Sätzen. Für Struff war das ein Lichtblick nach monatelanger Ergebniskrise. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurden in den vergangenen 4 Tagen zahlreiche deutsche Meistertitel im Tischtennis vergeben. Finals nennt sich dieser Wettbewerb. Mit dabei auch Weltmeisterin Annette Kaufmann, aber auch die Tischtennisasse der Männer. Jeremias Diehl fasst den letzten Turniertag in Erfurt zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschott die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo Meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken.
Ende Juli wollen die deutschen Fußballnationalspielerinnen einen Pokal in die Höhe strecken, bei der Europameisterschaft in der Schweiz nämlich. Abwehrspielerin Sarah Dorsun wird bei der EM aber definitiv nicht dabei sein. Die 33-Jährige hat zu einem doch etwas überraschenden Zeitpunkt heute ihre Karriere im deutschen Nationalteam beendet. Die Spielerin von Eintracht Frankfurt hat das DFB-Trikot 59 Mal getragen und war rund 10 Jahre dabei. Für die EM in der Schweiz wollte Bundestrainer Christian Wück eigentlich, dass Dorsun auf Abruf stehe. Daraus wird nun nichts. Sie wünsche ihrem Team bei der EM von ganzem Herzen nur das Beste, so Dorsun in einer Mitteilung des DFB.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinalaus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Proteste in Los Angeles haben einen politischen Machtkampf ausgelöst. US-Präsident Trump sprach sich dafür aus, den Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien Newsom festnehmen zu lassen. Aus der Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Trump stellt sich damit hinter seinen Abschiebebeauftragten Homan. Der hatte gesagt, er werde Newsom und die Bürgermeisterin von L.A. festnehmen lassen, sollten die sich gegen die Politik der Trump-Regierung stellen. Auslöser sind die Proteste gegen die Abschiebepolitik der US-Regierung. Nachdem es dabei in Los Angeles zu Ausschreitungen gekommen war, schickte Trump die Nationalgarde in die Stadt, gegen den Willen Newsoms. Der Demokrat kündigte eine Klage gegen die Entsendung der Soldaten an. Diese sei illegal, unmoralisch und verfassungswidrig.
Russland und die Ukraine haben mit einem weiteren Gefangenenaustausch begonnen. Beide Seiten bestätigten, dass die ersten Soldaten übergeben wurden. Insgesamt sollen jeweils 1200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren, darunter vor allem junge Männer unter 25 Jahren, Verwundete und Schwerkranke. Geplant ist zudem, dass die russische Seite mehrere tausend Leichen gefallener Soldaten an die Ukraine übergibt. Vertreter aus 33 Staaten fordern, den Tiefseebergbau in internationalen Gewässern vorübergehend auszusetzen. Der Meeresboden beheimate eine größtenteils noch nicht bekannte Artenvielfalt und müsse geschützt werden, heißt es in einer Erklärung, die auf der UN-Ozeankonferenz veröffentlicht wurde. Aus Nizza, Caroline Düller.
Die gemeinsame Erklärung für ein Moratorium des Tiefseebergbaus ist aus Sicht der unterzeichnenden Staaten eine ökologische Notwendigkeit, aber auch ein dringender Appell an den Multilateralismus. Viele Wissenschaftler warnen außerdem vor den ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus auf Ökosysteme, die in großen Teilen noch unerforscht sind. Deshalb müsse es zumindest eine vorsorgliche Pause beim sogenannten Deep Sea Mining geben, heißt es in der Erklärung. Auch Deutschland zählt zu den Staaten, die sie unterstützt.
In Saudi-Arabien ist die muslimische Wallfahrt Hadsch zu Ende gegangen. Rund 1,6 Millionen Menschen nahmen in diesem Jahr teil. Wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, kamen bei Temperaturen um 45 Grad Celsius in den vergangenen Tagen 13 Pilger aus dem Iran ums Leben. Neben der Hitze stellen die Menschenmassen die Gastgeber immer wieder vor Herausforderungen. Allein gestern strömten zeitweise pro Stunde mehr als 100.000 Menschen in die große Moschee in Mekka. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht im Norden bewölkt und nachlassende Schauer, später wieder mehr Regen. Im Süden gering bewölkt und trocken, 13 bis 6 Grad. Morgen im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter. Im Süden mehr Sonne und trocken. Von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, oft trocken, 16 bis 28 Grad. Und am Donnerstag sonnig und trocken bei 20 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, noch immer der Falschfahrer auf der A37 Hannover-Messe-Burgdorf. Zwischen Kreuz Buchholz und Beinhorn kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A37 Hannover-Messe-Burgdorf zwischen Kreuz Buchholz und Beinhorn ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 5 Kilometer Stau. Die Autobahn 8 Karlsruhe Richtung Stuttgart ist zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt. Die A13 Berlin Richtung Dresden ist zwischen Großreschen und Klettwitz nach einem Unfall gesperrt. A17 Prag Richtung Dresden zwischen Grenzübergang Breitenau-Schönwald und Bad Gottleuba 3 Kilometer Stau. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuner nach einem Motorradunfall gesperrt, dadurch 2 Kilometer Stau ab Diemelstadt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD Infonacht
mit Sven Hasenclever. Im August 2024 ist das deutsche Sprachinstitut Teheran, DSIT, von den iranischen Behörden geschlossen worden, vermutlich als Reaktion auf die Schließung des islamischen Zentrums in Hamburg. Das Aus des DSIT hat Lehrerinnen und Lehrer, aber vor allem die Lernenden, vor große Probleme gestellt. Doch engagierte LehrerInnen haben eine neue Schule ins Leben gerufen und der Unterricht läuft wieder auf Hochtouren. Die Schülerinnen und Schüler sind motiviert, denn sie wollen möglichst bald nach Deutschland. Doch der Abschied fällt ihnen schwer. Aus Teheran berichtet unser Korrespondent Uwe Lüb.
Ich selbst in diese Grünfläche wunderbar. Also morgens, wenn ich ankomme, ist es schon sehr schön.
Christina zeigt die Umgebung ihres neuen Arbeitsplatzes. Die Räume ihrer Sprachschule liegen unterhalb des Teheraner Fernsehturms Milad. Es wirkt so, als sei die Stadt um ihn herum entstanden. In Wahrheit war die Stadt schon vor dem Turm da. Sein Sockel ist rundum mehrgeschossig bebaut. Draußen gibt es Grünflächen. Alles zusammen ist eine Mischung aus Messegelände und Vergnügungspark mit einer Geräuschkulisse von Klimaanlagen und Wasserspielen. Im ersten Stock befinden sich die Räume der Sprachschule, zwei größere Unterrichtsräume und ein paar kleinere Büros, abgetrennt durch Milchglasscheiben. Die beiden Gründerinnen, Hani und Christina, haben früher am Deutschen Sprachinstitut Teheran unterrichtet. Die iranischen Behörden haben es im Spätsommer 2024 geschlossen. Vor einigen Monaten haben sie sich selbstständig gemacht. Hani sind die richtigen Leute begegnet.
Ich habe jetzt zwei Investor hier. Der eine spricht auch Deutsch und der kennt das, Kultur, Sprache. Und die sind beide begeistert von dieser Idee.
Nach und nach wächst die Schule nun.
Es läuft eigentlich gut. Also ich glaube, in den letzten Monaten, wo wir jetzt das Sprachinstitut eröffnet haben, sind wir gut gewachsen. Wir haben mit 3 Kurse angefangen. Wir haben jetzt ungefähr 12, 13 Kurse. Das Team wächst. Wir haben mit 3 angefangen und jetzt sind wir 10.
Die Schülerinnen und Schüler lernen fast alle nur deshalb Deutsch, weil sie nach Deutschland möchten. So wie Kimia aus dem Kurs Sprachniveau C1, also schon fortgeschritten.
Dort ist die erste Welt. Wir leben in der dritten Welt. Und ich musste immer Fortschritt machen und hier konnte ich nicht das geschafft.
Kimia ist 43. Zusammen mit ihrem Mann und den beiden Töchtern will sie nun einen Neustart wagen. Sie habe auch schon eine Stelle als Konditorin in Bamberg. Ihre Hoffnungen sind groß, so wie die von Amir. Er ist 33 und Ingenieur. Er möchte nach Stuttgart für ein Masterstudium.
Ich denke, es gibt große Unterschiede zwischen unserer Universität und der Universität von Deutschland. In Deutschland können wir mit ruhiger Situation studieren. Und ich denke, es ist eine gute Chancengleichheit für alle.
Chancengleichheit, das ist auch für Andia und Fernas wichtig. Vor allem für Frauen ist es schwierig, im Iran zu leben, sagt die 19-jährige Fernas.
Wir haben keine gleiche Chance in alle Teile des Lebens. Es gibt auch Schwierigkeiten für Männer, aber Iran akzeptiert uns nicht und es macht unsere Situation schwieriger.
Von Deutschland erhoffen sie sich mehr Chancen, Freiheit und Achtung, sagt Andia. Sie ist 24, hat erneuerbare Energien studiert, doch ihre Zukunft sieht sie nicht im Iran, nicht nur, weil dort erneuerbare Energien noch vernachlässigt werden. Dabei falle es so schwer, das eigene Land zu verlassen, aber es gehe nicht anders.
Es ist sehr traurig, weil wir hier leben, aber wir lieben alle Iran, aber Iran liebt uns nicht.
Wirtschaft.
Jetzt im Frühsommer steigen viele Erholungssuchende wieder auf ihr E-Bike. Vorher sollten sie noch einmal den Akku prüfen lassen, denn dieser wichtige Teil der Elektrofahrräder hat seine Tücken. Es besteht die zwar seltene, aber reale Gefahr, dass der Stromspeicher in Brand geraten und explodieren kann. Wolfgang Brauer aus der ARD-Verbraucherredaktion mit Tipps, wie ein Akkubrand beim E-Bike verhindert werden kann.
So hört es sich an, wenn der Akku eines E-Bikes explodiert und in Brand gerät. Die Flammen lodern fast einen Meter hoch, heftiger Qualm breitet sich aus. Zu sehen in einem Video der Sachverständigenorganisation DEKRA. Im Alltag kommen solche Explosionen zwar nur sehr selten vor, aber wenn, dann meist mit fatalen Folgen, erklärt Friedhelm Schwicker, Ingenieur bei der DEKRA.
Wir haben Fälle, wo ganze Häuser abgebrannt sind.
Weil es zu einer Kettenreaktion im E-Bike-Akku kam und die kleinen Batteriezellen nach und nach explodiert sind. Gerade jetzt bei höheren Temperaturen steigt das Risiko.
Da sollte man darauf achten, nicht unbedingt den Akku in der prallen Sonne liegen zu lassen. Na klar, man fährt mit dem Fahrrad auch im Sommer, da steht er auch mal in der Sonne. Das ist jetzt nicht so, dass da jeder Akku dann hochgeht. Aber wenn es jetzt extrem warm wird, vielleicht in südlichen Regionen, dennoch im Auto, dass da so viele schlechte Faktoren hinzukommen, ist es nicht gerade besonders gut für so einen Akku. Dennoch, wie gesagt, es passiert äußerst wenig damit, aber wenn was passiert, ist die Folge meistens dramatisch.
Deshalb sollten E-Bike-Fahrer generell auf die richtige Ladung des Akkus achten, nicht zu hoch und nicht zu tief. Denn wenn der Akku komplett leer ist, steigt beim Wiederaufladen die Brandgefahr. Wichtig ist auch das passende, zugelassene Ladegerät. Außerdem sollte der Ladevorgang überwacht werden, um auf Nummer sicher zu gehen, rät David Lautzi, Fachreferent beim Fahrradhändlerverband VSF.
Wenn ich weiß, nach 4,5 Stunden ist er voll, dann sollte ich mir vielleicht auch mal einen Wecker stellen und dann vom Ladegerät nehmen.
Grundsätzlich sollten E-Bikes nicht über Nacht oder in der Wohnung geladen werden, sondern draußen, möglichst an einem trockenen Ort, zum Beispiel in der Garage. Doch auch nach dem Ladeprozess sollten E-Bike-Fahrer Vorsicht walten lassen, ergänzt Friedhelm Schwicker von DEKRA.
Wenn ich ihn rausnehme, sollte ich ihn zumindest an eine sichere Stelle legen und nicht gerade in eine Region, wo er nicht beaufsichtigt ist, wo Holz in der Gegend, so brennbare Gegenstände in der Nähe sich befinden. Und man sollte dann halt sehen, dass er da möglichst sicher gelagert ist.
Zum Beispiel in einer feuerfesten Metallbox. Eine potenzielle Gefahr sind auch beschädigte E-Bike-Akkus. Schnell kann die Batterie kaputt gehen, wenn das Elektrofahrrad umfällt. Fahrradhändler Jürgen Fuchs kennt aber auch Fälle, wo ein fahrlässiger Umgang mit dem Akku das Risiko erhöht.
Also ich habe auf einer Messe mal erfahren, dass Messebauer versucht haben, einen Akku an die Wand zu schrauben. Also solche fast witzigen Situationen kommen schon mal vor. Die Leute sollen nicht selbst Hand anlegen am Akku. Das ist das wichtigste Regel, glaube ich. Also zum Beispiel den Getränkeflaschenhalter nicht an den Akku schrauben.
Wenn ein E-Bike auf einem Autoanhänger transportiert wird, sollte der Akku vor Regenwasser geschützt werden, damit keine Nässe eindringen kann. Also den Akku am besten vor dem Transport abnehmen und sicher im Kofferraum verstauen. So kann die Gefahr eines Akkubrandes weiter minimiert werden. Ganz ausgeschlossen werden kann dieses Szenario aber nicht. Sollte es zu einem Brand kommen, muss schnell gehandelt werden, rät Friedhelm Schwicker von DEKRA.
Ja, da kann man einfach nur erstmal sagen, Eigenschutz und im Zweifel Feuerwehr sofort anrufen. Das heißt also, wenn da schon Qualmwolken rauskommen und ich würde die einatmen, das ist nicht gesund, das ist sogar lebensgefährlich. Die Temperaturen von so einem Akku sind immens, wenn der einmal angefangen hat zu brennen. Wenn er in der Entstehung ist und ich kann mir das noch zutrauen, so einen Akku zu löschen bzw. in Sicherheit zu bringen, macht es Sinn, einen Eimer Wasser zu nehmen, wenn ich ihn zur Hand habe und den Akku in diesen Wasserbehältnis reingebe zum Kühlen, zum Löschen und dann abwarte, was passiert und im Zweifel auch da die Feuerwehr rufen.
Denn aus einem kleinen Akkubrand kann schnell eine Kettenreaktion werden, bei der hunderte Batteriezellen nach und nach explodieren und schweren Schaden anrichten können.
Wolfgang Brauer berichtete. Zu Pfingsten strömten besonders viele Besucher in die belgische Stadt Mechelen. Sie ist berühmt für ihre Turmglockenspiele. Am Pfingstmontag und an den weiteren Montagen bis Mitte August gibt es besondere Konzerte, die weltweit einzigartig sind. In Mechelen wurde das Glockenspiel zu einem Konzertinstrument entwickelt, das in aller Welt Nachahmer fand. Nirgends sonst wird das Glockenspiel so liebevoll gepflegt wie in Mechelen. Und hier gibt es auch eine wahrhaft königliche Institution dafür, hat unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist erfahren.
Koen Kosat ist Direktor der königlich-belgischen Glockenspielschule. Wer bei ihm Glockenspiel lernt, fängt unten an und steigt dann ganz nach oben, hinauf zu den Glockenspielen in den Türmen der Stadt. Das kleine Instrument unten zum Üben klingt noch ganz fein.
Und wenn man die Musik dann beherrscht, dann kann man richtig üben gehen auf die Carillons im Turm.
Das Glocken- oder Carillonspiel gehört mit der Königlichen Glockenspielschule zum UNESCO-Weltkulturerbe. Geboten werden Konzerte der besonderen Art. Besonders auch für diejenigen, die oben im Turm spielen.
Als Musiker ist man ein bisschen einsam, kann man sagen, weil man weit vom Publikum sitzt, hoch. Aber beeinflusst man eigentlich die Atmosphäre in die Stadt, man gibt eine Stimme an die Stadt.
Koen Kosat spielt mit den Fäusten, Fingern und Füßen. Es gibt Stöcke, Tasten und Pedale.
Ich war 18 Jahre alt und ich hörte ein Carillon und das hat mich so begeistert angesprochen, dass ich mal sagte, eben in der Zukunft, wenn möglich, werde ich das mal studieren.
Heute ist er nicht nur Direktor der Königlichen Schule, sondern auch Stadtglockenspieler in mehreren belgischen Kommunen.
Jede Stadt hat seine eigene Klangidentität und das ist dann auch unser Beruf, Musik zu machen, dass die Leute sich zu Hause fühlen. Vom Renaissance bis von bestimmte Pop- oder Rockmusik, even Heavy Metal ist auch eben möglich. Ja, das wird alles gemacht. Musik muss melodisch sein und eine schöne Harmonie haben. Es gibt Pop- oder Rockmusik, die wir nicht spielen können.
Die Glockenspiele waren Mitte des 16. Jahrhunderts groß in Mode gekommen. Eine Art Stadtmusikradio für alle. Später verlegten sich die Menschen lieber auf Hausmusik, bis im 19. Jahrhundert das Glockenspiel wiederentdeckt wurde und weiter verbreitet, von Mechelen aus in die ganze Welt bis in die Vereinigten Staaten. Für Kuhn Kosat ist es ein soziales Instrument.
In einer Kultur, wo jeder seine einzelne Kultur hat, mit die Kopfhörer, und jeder lauscht seine Musik. Nein, es gibt hier noch ein Instrument, das für jeden klingt.
Den Menschen unten gefällt es.
Ich finde es sehr schön, was hier wohnt. Das hilft einen speziellen Touch, sag ich mal, gegen an der Stadt.
Ich lebe hier und finde es wirklich sehr schön. Das gibt der Stadt doch eine ganz besondere Note.
Die ARD Infonacht.
Es war das Versprechen von Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt, ein Umdenken in der Migrationspolitik und die Zurückweisung von Asylsuchenden an den innerdeutschen Grenzen. 4 Wochen nach dem Start der neuen Regierung hat das Verwaltungsgericht Berlin die Zurückweisung jetzt in 3 Fällen für rechtswidrig erklärt. Innenminister Dobrindt spricht von Einzelfallentscheidung und will an der Praxis erstmal nichts ändern. Das Thema sorgte auch für Gesprächsstoff auf dem Deutschen Anwaltstag, der bis Freitag in Berlin stattfand. Im ARD-Radio-Report Recht fasst Kolja Schwarz die Debatte und das Juristische zusammen.
Am ersten Tag seiner Amtszeit hatte Innenminister Alexander Dobrindt Zurückweisungen von Asylsuchenden an den innerdeutschen Grenzen angekündigt. Schon 4 Wochen später und damit besonders schnell, am 2. Juni, hat nun das erste Gericht die Zurückweisungen für rechtswidrig erklärt. In 3 Eilentscheidungen begründet das Verwaltungsgericht Berlin, warum diese gegen das Europarecht verstoßen. Philipp Eckstein über die Entscheidungen aus Berlin.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Geklagt hatten 2 Männer und eine Frau aus Somalia. Sie waren mit dem Zug am 9. Mai aus Polen eingereist und von der Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt-Oder kontrolliert worden. Dort äußerten sie ihre Asylgesuche, wurden aber dennoch nach Polen zurückgewiesen. Das war rechtswidrig, stellt das Gericht fest. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
Nach der sogenannten Dublin-III-Verordnung ist in der Regel das Land zuständig, in dem ein Flüchtling zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat. In dieses Land darf Deutschland Asylsuchende nach der Prüfung überstellen, also quasi abschieben. Das Prüfverfahren, darauf weist das Verwaltungsgericht Berlin hin, darf auch nah an der Grenze durchgeführt werden. Deutschland darf aber nicht sofort in das Nachbarland zurückschicken. Stefan von Raumer ist Rechtsanwalt und Präsident des Deutschen Anwaltvereins. 3 Tage nach der Veröffentlichung der Beschlüsse eröffnet er den Deutschen Anwaltstag in Berlin. Unter dem Motto Rechtsstaatlichkeit stärken, Freiheit bewahren, findet die Fachtagung mit etwa 2000 Besucherinnen und Besuchern in Berlin statt. Die Beschlüsse zum Thema Zurückweisung sorgen für Gesprächsstoff. Von Raumer erklärt immer wieder, wie eindeutig das Gericht gesagt hat, dass dieses europäische Verfahren von Deutschland eingehalten werden muss.
Und da hat das VG Berlin eben klar gesagt, wenn die Bundesrepublik Deutschland dieser Aufgabe nicht mehr nachkommt, dieses Verfahren zur Verfügung zu stellen, dann bricht es ganz klar das Europarecht. Es hat ferner ganz klar festgestellt, dass die Ausnahmeregelung im 72 EU-Vertrag nicht gilt, die Ausnahmeregelung, wo sich Staaten in wirklichen Notlagen darauf berufen können, dass sie von Europarecht abweichen, da sei nicht hinreichend vorgetragen, dass wir hier so eine Notlage hätten. Die bloßen hohen Zahlen als solche würden das nicht rechtfertigen, anzunehmen, dass die deutsche Sicherheit und Ordnung nicht mehr herstellbar ist.
Und der Verkehrsservice mit einer dringenden Meldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A661 Bad Homburg-Egelsbach. Zwischen Bad Homburg und Bad Homburger Kreuz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A661 Bad Homburg-Egelsbach zwischen Bad Homburg und Bad Homburger Kreuz ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen.
Man diese Maßnahmen nicht ergreift. Ja. Und das sind ja ganz wichtige Signale, die erstmal sagen, so geht's nicht im Europarecht.
Innenminister Alexander Dobrindt will dennoch an der Praxis der letzten Wochen festhalten, spricht von Einzelfallentscheidungen.
Ja, wir bleiben dabei, dass die Zurückweisungen stattfinden. Wir bleiben dabei, dass das genau in der Form ist, wie es wir zurzeit auch und in den letzten Tagen durchführen. diese Zurückweisungen finden gegenüber denjenigen statt, die illegal unser Land betreten wollen, auch gegenüber denjenigen, die Asyl beantragen wollen, wenn sie eben aus einem sicheren Drittstaat dies tun. Und daran gibt es jetzt aktuell auch nichts zu ändern. Ich habe ja deutlich gesagt, wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt, im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war. Ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau drei Somalier gehandelt hat.
Mit dieser Rechtsauffassung widerspricht der Innenminister der ausführlich begründeten Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin. Und dennoch, auch der Bundeskanzler stellt auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechts tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Stefan von Raumer, der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, hat dafür kein Verständnis.
Wenn dann argumentiert wird, jetzt müssen wir mal abwarten, wie der EuGH entscheidet. Das ist eine Einzelfallentscheidung, die hat im Einzelfall keine Bedeutung, genau, ist prozessual. Ich bin Anwalt. Natürlich gibt es nur eine Bindungswirkung inter partes. Das ist schon richtig.
Nur für die, die da geklagt
haben. Aber dann bitteschön, also selbstständiges Denken ist doch erlaubt. Und ich sage Ihnen, die europarechtliche Rechtslage ist klar, das ist ein Verstoß. Und wenn man das weiß, und ich unterstelle, dass man das weiß, dann sollte man nicht mit diesem Rechtsverstoß weitermachen. Weil das ist der erste Akt der Rechtsrevision, gegen den wir uns immer stellen werden. Das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und da werden wir weiter aktiv sein. Und ich habe auch sehr laut in den letzten Tagen zu diesem Thema und zur Entscheidung gesprochen.
Bei den Beschlüssen handelt es sich um sogenannte Eilentscheidungen. Eine Anfechtung dagegen ist im Asylrecht nicht möglich. Innenminister Dobrindt hatte darauf hingewiesen, im Hauptsacheverfahren weitere Argumente vorbringen zu wollen. Allerdings ist es gut möglich, dass es zu einem solchen Hauptsacheverfahren gar nicht mehr kommt. Denn die Somalier dürfen nun nach Deutschland kommen. Damit dürften sich die Klagen erledigt haben. Stefan von Raumer?
Wenn man sich die Entscheidung anguckt, weiß man, dass der Richter, die Richter, die das geschrieben haben, das nicht so begründet haben wie eine normale Eilentscheidung. Das ist ausführlichst begründet.
Ja, Vorwegnahme der Hauptsache steht immer wieder da.
Das ist so und das ist auch so gemeint. Ja, also und Sie haben schon, es kann ja sein, dass sich's erledigt, dann gibt's gar keine Hauptsache. Die wollten eine ganz klare Botschaft schicken.
Dieser Botschaft müsse die Regierung in einem Rechtsstaat Folge leisten. Dem Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins, kurz DAV, ist eins wichtig zu betonen.
Ich will nie so verstanden werden und der DAV will auch nicht so verstanden werden, dass wir nicht glauben, dass Migration ein wichtiges Thema ist. Es gibt größere Migrationsströme, als wir sie jemals erlebt haben in diesen Zeiten. Das ist ein Thema, da erwarten auch deutsche Bürger, dass man sich damit befasst. Es ist aber auch befassenswert. Wir haben auch in der Abwicklung des bisher geltenden Rechts Menge Vollzugsdefizite. Also wir werden nie die Augen davor schließen, dass wir hier eine Regelungsmaterie haben, mit der man umgehen muss. Das will ich ganz klar und deutlich sagen. Und wir sind ja auch ein völlig diverser Verband, der in diesen Bereichen vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen hat. Ganz klar, das ist eine Regelungsmaterie. Und da sind wir auch mit Experten am Start. Und wenn da Wünsche sind, wie man Gesetze besser machen kann, wie man den Vollzug besser machen kann, sind wir ein guter Ansprechpartner.
Dennoch macht sich von Raumer Sorgen. Es dürfe nicht Schule machen, dass sich die Regierung an Gerichtsentscheidungen nicht hält. Auch wenn es mitunter populär sei, auf das Europarecht zu schimpfen.
Wenn der Konsens aufgegeben wird, dass Europarecht einen verbindlichen Rahmen dafür schafft, dann ist das ein gefährlicher Schritt. Wenn ich dann noch gelegentlich höre, naja, andere Länder halten sich auch nicht ans Europarecht, warum sollten wir dann? Wird für mich eine ganz klare Grenze überschritten, wo wir immer dagegen stimmen werden. Wir werden immer ganz klar sagen, Rechtserosion mitzumachen, indem man sagt, das Recht wird ja auch anderweit nicht ernst genommen. Das darf für die Bundesrepublik Deutschland keine Alternative sein.
Besonders erschreckend, in den Tagen nach der Entscheidung gab es vermehrt persönliche Angriffe auf die drei Richterinnen und Richter, die die Beschlüsse verfasst haben. Zum Ende der Woche verurteilten die Justizministerinnen und Justizminister der Länder und die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig dies deutlich in einer gemeinsamen Erklärung. Die Ministerin wörtlich: Wer Richterinnen und Richter angreift oder bedroht, greift das Herz unseres Rechtsstaats an. Diese Angriffe richten sich nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen das Recht selbst und gegen die Idee einer unabhängigen Justiz. So Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Wesentlich weniger deutlich ist die SPD-Ministerin, wenn es um die Frage nach den Konsequenzen aus der Entscheidung selbst geht. Hubig hatte zwar gesagt, die Bundesregierung werde sich an Gerichtsentscheidungen halten. Allerdings könne das Innenministerium nun zunächst noch im Verfahren argumentieren. Die Konfrontation mit dem Koalitionspartner bleibt bisher zumindest öffentlich aus. Dazu Rechtsanwalt Stefan von Raumer.
Gut, also ich habe ein gewisses Verständnis, dass man sowas eine Weile verdauen muss, dass da auch zwei Parteien, die gerade anfangen, miteinander zu arbeiten und die vielleicht auch in diesem Punkt innerhalb der geschlossenen Kammer nicht überall Konsens haben werden, dass die sich mal zusammenraufen müssen, und wir werden diesen Prozess gerne begleiten und stehen beratend zur Verfügung. Aber ich finde, es ist ein schwieriges Signal zu sagen, hier ist eine europarechtliche Lage, die war eigentlich vorher schon klar. Jetzt ist sie nochmal klargestellt worden durch das Verwaltungsgericht Berlin und wir machen jetzt trotzdem so weiter wie bisher.
Nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten Wochen weitere Entscheidungen vom Verwaltungsgericht Berlin zu anderen Asylsuchenden geben wird. Dadurch würde der Druck auf die Regierung weiter wachsen. Die nimmt an, dass das letzte Wort der Europäische Gerichtshof hat. Doch damit die Frage zu den europäischen Richterinnen und Richtern kommt, müsste zunächst ein anderes Verwaltungsgericht die Sache anders sehen als die Berliner Kollegen.
Der ARD-Radio-Report Recht mit Kolja Schwarz. Alle Folgen der Sendung der ARD-Rechtsredaktion finden Sie in der Audiothek.
Kultur.
Der Schakal oder die Akte Odessa, die Verfilmungen der Bücher von Frederick Forsyth, sind weltbekannt. Die Thriller des britischen Bestsellerautors spielen in der Welt der Spionage und der Geheimdienste. Nun ist Frederick Forsyth im Alter von 86 Jahren gestorben. Franziska Hoppen.
An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer.
Der Schakal war der erste Roman von Frederick Forsyth, erschienen 1971. Der Polizthriller erzählt die Geschichte eines Auftragsmörders, Codename Schakal, der angeheuert wird, um den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten. Das Buch war ein enormer Erfolg, wurde gleich mehrfach verfilmt.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
Erstaunlich detailliert schilderte der Brite in seinen knapp 30 Büchern immer wieder die Arbeit der Geheimdienste. Warum er sich so gut auskannte, wurde erst 2015 klar, als Forsyth seine Memoiren veröffentlichte. Er war selbst eine Art Spion gewesen im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun? Über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit den späten 60ern, arbeitete der Brite immer wieder zeitweise dem MI6 zu. Weniger als eine Art James Bond, mehr als Kurier. Einmal habe er im Dresdner Albertinum einen vermutlich russischen Oberst auf der Herrentoilette getroffen. Dieser habe ihm ein Paket unter der Tür durchgeschoben, das Forsyth zurück nach England brachte, wie er in seinen Memoiren schreibt. Alles kostenlos. Damals sei die Einstellung eben noch eine andere gewesen.
There's no fee, no reward, just you just do it.
Immerhin, die Einblicke in die Welt der Spione halfen Forsyth beim Schreiben. Dabei checkte er Passagen sogar mit dem Geheimdienst gegen. Dass er einmal ein so ereignisreiches Leben führen würde, hätte Forsyth wohl damals selbst nicht geahnt. Geboren 1938 in Kent, wuchs er im Zweiten Weltkrieg auf. Nach einer Ausbildung als Pilot bei der Royal Air Force wechselte der junge Brite jedoch in den Journalismus. Berichtete für Reuters aus Ost-Berlin und für die BBC über den nigerianischen Bürgerkrieg 1967. Seine Arbeit als Journalist war gleichzeitig Cover, um MI6 zuarbeiten zu können. In einem Interview sprach er einmal über seine Faszination darüber, wie sich die Arbeit der Geheimdienste mittlerweile weitergedreht habe. Wir leben in so einem technischen Zeitalter, was mal 10 Millionen Dokumente waren, passt jetzt auf einen USB-Stick so groß wie deine Fingerkuppe. Als ich noch jung war, wäre das ein Konvoi aus Trucks gewesen. Nicht nur als Autor, auch als politischer, konservativer Kommentator machte sich Forsyth einen Namen, zuletzt als Befürworter des Brexits. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, doch für viele wird er der Meister des Polit-Thrillers bleiben.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 23 Uhr im Studio Arne Sprung. Guten Abend. In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In Los Angeles und in San Francisco wurden bei Ausschreitungen Dutzende Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von L.A. gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Dass Präsident Trump Soldaten der Nationalgarde geschickt hat, dagegen wehrt sich Kaliforniens Gouverneur Newsom heftig. Er will gerichtlich dagegen vorgehen, weil es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist. Newsom ist davon überzeugt, dass das Entsenden der Nationalgarde die Situation nur noch weiter anheizt. Trump reagierte darauf mit einer Ankündigung, im Zweifelsfalle weitere Soldaten hinterherzuschicken.
Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass Soldaten unter 25 Jahren aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen wurden. Im Gegenzug seien ukrainische Soldaten übergeben worden. Wie viele heute freikamen, wurde nicht genannt. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert hofft, dass der Bahnregionalverkehr künftig zuverlässiger wird. Dies könne aber noch 2-3 Jahre dauern, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Wenn die Bauarbeiten überall abgeschlossen seien, solle es besser werden. Die Grünen-Bundestagsfraktion hat einen neuen Anlauf für ein AfD-Verbot gefordert. Bund und Länder müssten alle nötigen Informationen zusammentragen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Meurer, sagte der Zeitung Die Welt, ein Verbotsverfahren allein auf Basis des Verfassungsschutzgutachtens sei zu riskant. Gabriele Intemann.
Die Hauptschwäche sieht Meurer darin, dass sich das Verfassungsschutzgutachten überwiegend auf das Thema Menschenwürde konzentriert. Vage bliebe das Gutachten dagegen bei den Fragen, ob die AfD die Demokratie gefährdet und welches Verhältnis sie zum Rechtsstaat hat. Diese Themen seien für ein Verbotsverfahren jedoch zentral. Auch viele seiner Innenministerkollegen hielten das Gutachten deshalb für nicht ausreichend für ein Verbotsverfahren, sagte Meurer der Zeitung.
In Berlin werden ab morgen die U-Bahn-Linien U1 und U3 unterbrochen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz. Fast 3 Wochen lang bis zum 29. Juni werden dort die Schwellen erneuert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG